und zu wissen, jeder hatte seine Kämpfe, jeder hatte seine Höhen und seine Tiefen, aber ihr seid hier. Ihr seid nicht hier, weil ihr das Gebäude so toll findet, sondern weil ihr von Jesus begeistert seid. Und wenn ihr singt, Jesus, du warst mein ganzes Leben lang treu. Wow. Also ganz ehrlich, das für mich, wo noch so viele Dinge wirklich weiß, da kommt noch einiges auf mich zu, ist es so ermutigend zu wissen, wow, da sind Geschwister, die haben das alles durchgemacht. Die haben das alles durchgemacht und singen trotzdem, Jesus, mein ganzes Leben warst du treu. Also wirklich, ich bin dankbar, hier zu sein. Es ist für mich immer wieder ermutigend, hier zu sein und einfach so, so schön. Ich bin richtig gespannt, was Gott heute machen wird und ich möchte einfach ganz zu Beginn noch mit uns beten. Ja, Jesus, vielen, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass du uns, ja, allen ins Herz gelegt hast, heute hier zu sein, Gott. Ich glaube, dass hier keiner aus Zufall ist. Ich glaube, dass du jeden Einzelnen hier haben willst heute, Gott. Ich glaube, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ja, Herr, danke, dass du so ein liebender Vater bist, dass du uns nicht allein lässt, Herr, dass du uns immer treu bist. Ja, wir lieben dich und wir danken dir jetzt schon für das, was du für uns hast. Amen. So, heute erwartet uns was Außergewöhnliches. Für mich ist es außergewöhnlich, weil ich predige eigentlich nicht mit sowas. Aber es gibt immer ein erstes Mal. So, ich möchte mit euch in 2. Korinther lesen. 2. Korinther 1. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Auf jede erdenkliche Weise. Ich liebe diese Worte. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Jesus Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und ich möchte noch ein bisschen springen zu Vers 9. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Diese Verse sind so unglaublich und voller Kraft. Und ich bin einfach so fasziniert davon. Weil, ganz ehrlich, das Leben mit Gott, das ist ein Riesenabenteuer. Es ist so ein Abenteuer. Und ich glaube, für die, die schon länger mit Jesus leben, die wissen, das ist keine steile Kurve. So, es wird einfach nur jeden Tag ein bisschen besser und die Probleme werden jeden Tag ein bisschen weniger. Und bis wir dann ganz am Ende bei Jesus sind, dann ist alles ultra perfekt. Sondern wir wissen, es gibt Höhen. Und wir erleben Gott, wir sind begeistert von ihm und manchmal gibt es dann aber auch wieder Tiefen und wir denken, Gott, was um alles in der Welt. Ich kann es nicht glauben. Es lief alles gut. Ich habe jeden Tag dein Wort gelesen, habe jeden Tag neue Dinge gelernt und du hast mein Wesen verändert und verändert und verändert und jetzt irgendwie, irgendwas verändert sich. Warum verändert sich das? Meine Leidenschaft für dich geht weg. Gott, es bekehren sich nicht mehr so viele Menschen. Was soll das? Und dann kommt so eine Durststrecke, bis irgendwas passiert. Keiner kann so richtig sagen, was. Irgendwas passiert im Leben der Christen. Und dann, yay, es geht wieder hoch, es geht wieder hoch. Wuhu, ich bin wieder begeistert für Gott. Es macht so viel Spaß, Bibel zu lesen. Und ich bin so gerne mit den Christen unterwegs. Und dann passiert meistens wieder irgendwas. Und wir denken, hä? Was ist denn da los? Und es geht wieder bergab. Und so geht es nicht nur einmal, sondern es geht so immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ganz ehrlich, also ich dachte sehr, sehr lange Zeit, das ist das Leben eines Menschen, der ungeistlich ist. So kann es nur aussehen, wenn man es nicht ernst meint mit Gott. So dass es immer wieder Tiefen gibt, dass es immer wieder Probleme gibt und oft das Gleiche. Oft ist es so, boah, ich bin begeistert von Gottes Wort und dann sinkt das wieder. Und dann kommt es wieder und dann wieder genau das Gleiche. Es sinkt wieder. Und ich dachte ewig, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Was ist bloß los mit mir? Und natürlich, weil ich das auch erlebt habe, dachte ich, Gott, ich bin einfach nicht geistlich genug. Es kann nicht sein, dass das dein Wille ist. Es kann nicht sein, dass das Leben so läuft. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und trotzdem ist es so, und um ehrlich zu sein, beobachte ich das bei allen Christen, die ich kenne. Es gibt niemanden, bei dem ich sagen kann, ja, geht in der Steinlinie nach oben. Aber weißt du was, es gibt auch niemanden, bei dem ich sagen kann, dass es so aussieht. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und man bleibt trotzdem irgendwie immer auf dem gleichen Level. So sieht es nicht aus. Das Leben, es sieht so aus. Und weißt du was? Mir ist aufgefallen, dass egal was passiert, der Feind kommt immer und zeigt uns genau das hier. Schau mal schon wieder unten. Egal was du machst, es geht immer wieder runter. Egal was du machst, hast es ein bisschen hochgeschafft, aber da war ein Bruch. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und natürlich, wenn ich jetzt nur das hier sehe, dann kommt die Angst, oh oh, es geht wieder ganz runter. Ich werde wieder dort sein, wo ich angefangen habe. Ich werde wieder am gleichen Punkt sein, wieder mit den gleichen Problemen, wieder mit den gleichen Nöten, mit den gleichen Sorgen. Gott, das kann doch nicht sein. Ich kenne dich jetzt schon so lange. Aber was ich unglaublich finde an dieser Bibelstelle, die wir zusammen gelesen haben. Paulus war auch an diesem Punkt. Aber er sagt nicht, oh ja, und jetzt geht alles den Bach runter. Er sagt nicht, ja, so ein Mist aber auch. Alles für die Katz. Sondern er sagt in Vers 6, wenn wir Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Aber weißt du, was ich unglaublich finde, ist, er sagt, Gott ist der, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und weißt du, warum Gott tröstet und ermutigt? Weil er weiß, dass es nicht hier in einer steilen Kurve hochgehen kann. Weil er das weiß. Weil er weiß, ja, es kommen auch wieder harte Zeiten. Nicht, weil du schlecht bist, nicht, weil du böse bist, sondern weil du ein Mensch bist und auf dieser Erde lebst. Und weißt du, dann kommt vielleicht Kritik, dann kommen vielleicht Leute, die sagen, guck mal, das ist alles so, weil du, Punkt, Punkt, Punkt. Weil du nicht das richtige Wort zur richtigen Zeit hattest. Weil dein Leben nicht genug leuchtet. Ja, unsere Gemeinde ist gewachsen. Ja, das war der Hammer, aber jetzt sind wir wieder hier. Und weißt du, warum das ist? Weil du nicht genug evangelisierst. Und ja, wir können hier zusammen mit dem Teufel gerne den ganzen Tag drauf gucken und es wird uns keinen Millimeter weiterbringen. Aber weißt du, Gott ist nicht der Gott, der das Vergrößerungsglas darauf richtet, was wir alles schlecht machen. Die Bibel sagt, er ist der Gott der Ermutigung. Er wird uns nicht hier darauf fokussieren und sagen, tja, Gott sei Dank bin ich für dich gestorben, du Loser. Mann, 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 was hab ich für grauenhafte Kinder. Ach, zum Glück habe ich ja auch noch Jesus. Aber weißt du, das ist oft genau das Denken, was wir haben. So dieses Denken, Gott, krass, dass du dich mit mir abgibst. Und weißt du, auf der einen Seite ist es theologisch richtig. Es ist krass, dass Gott sich mit uns abgibt. Es ist unglaublich, wenn wir darüber nachdenken. Es ist nicht logisch, dass Gott sagt, jap, du bist so toll, so talentiert, ich brauche dich unbedingt für mein Reich. Wir könnten schon sagen, ja, wir sind alle echt so schlecht, wir verdienen es nicht, mit Gott zu sein. Ja, das stimmt. Und trotzdem hat Gott nicht diese Sicht auf uns. Weil was Gott sagt und wer er ist, ist etwas anderes. Sein Wunsch ist nicht, dass wir so von uns denken. Wenn er sagt, er ist der Gott der Hoffnung, wenn er möchte, dass ich an diesem Punkt hier oder hier Hoffnung habe, dann weiß ich ganz genau, dann wird er mir an diesem Punkt nicht sagen, oh Mann, jetzt lies halt mehr Bibel, du Loser, Verlierer, Versager. Nein. Ich liebe auch diese Stelle in Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Damit deine Hoffnung unerschütterlich wird. Weißt du, was Gottes Wunsch ist? Hier unten sollst du Hoffnung haben. Und da oben auch. Aber hier, wenn es wieder runter geht, sollst du auch wieder Hoffnung haben. Und wenn es bergauf geht, sollst du auch Hoffnung haben. Und weißt du, worauf Hoffnung? Worauf sollen wir hoffen? Das ist oft so ein Begriff, der einfach so allgemein in den Raum gestellt wird. Aber worauf sollen wir denn hoffen? Wir springen zurück zu 2. Korinther. Weil da finden wir die Lösung. Wenn wir weiterlesen in 2. Korinther 3, da steht genau, was unsere Hoffnung ist. Was uns erwartet, wenn das Leben so weiter und weiter und weiter geht. Worauf hoffen wir? Warum machen wir das weiter mit? Wozu? Und 2. Korinther 3, Vers 18 ist der Vers, den ich gleich mit euch lesen möchte. Und dann ein bisschen den Kontext besprechen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und ich will den Vers noch einmal in einer anderen Übersetzung lesen. Wir alle spiegeln mit enthüllten Gesichtern die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Und weißt du, die Bibelstelle, die wird oft zitiert, aber der Zusammenhang ist eigentlich der, dass dort geschrieben steht, weißt du, im Alten Testament mit der Tora haben die Juden mit einem verhüllten Gesicht darauf geschaut. Sie konnten nicht Gottes Herrlichkeit sehen und dadurch verwandelt werden. Aber durch Jesus ist dieser Schleier hochgetan und wir dürfen in Gottes Wort die Herrlichkeit des Herrn erkennen und in diese Herrlichkeit verwandelt werden. Und das ist sein Ziel, dass wir ihm immer ähnlicher werden, bis wir ihm gleich sind, und zwar, wenn wir bei ihm sind. Ihr kennt die Bibelstellen, ist auch alles in 2. Korinther, wo steht, dass wir verwandelt werden, ihm gleich. Er ist das Ziel. Und was ich so großartig finde, dieser Ausdruck von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wisst ihr, wenn wir unser Hoch haben, uns geistlich fühlen, das Gefühl haben, ja, Gott, wir sind geistlich, keine Blamage für dich. Das kann man sich so zeigen da draußen, ja. Wir sind ein Licht in der Welt, ein Licht für unsere Freunde und für unsere ganzen Arbeitskollegen und so weiter, ja. dann sind wir da oben und es fühlt sich herrlich an. Wir denken, ja, Jesus, ich bin dir schon ziemlich ähnlich. Und ja, ich erreiche eine gewisse Herrlichkeit, aber weißt du was? Ich kann nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, ohne diese Phasen. Ohne diese Phasen, wo ich das Gefühl habe, Gott, das ist keine Herrlichkeit. Und ich weiß, dieser Vers wird auf viele mögliche Weisen ausgelegt. Aber weißt du, eine Auslegung ist auch das. Ja, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber es gibt auch immer wieder Tiefen. Und diese Tiefen, die können in uns auslösen, dass wir uns verurteilen, uns schämen, uns schlecht fühlen, uns fertig machen. Ja, so Tiefen können wirklich auch Depressionen auslösen. Weil weißt du was, wenn ich mein Leben lang dafür kämpfe, hochzukommen und denke, Gott erwartet von mir, dass das in einer steilen Linie hochgeht. Es darf keine Krisen mehr geben, es darf keine Tiefen mehr geben, ich darf nicht mehr unglücklich sein, es darf niemals einen schlechten Tag geben. Hey, was ist das für ein Druck? Was für ein unglaublicher Druck ist das auf uns? Dieses Denken, dass Gott das von uns erwartet und ja, wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich nicht dazu komme, die Bibel zu lesen, ja, dann ist Gott halt enttäuscht von mir. Ja, dann habe ich halt als Christ schon wieder versagt. Und es gibt sogar so christliche Lieder. Ich glaube es nicht, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich lache meistens darüber, aber das Lied geht so. Versagt, schon wieder versagt. Das ist der Anfang von einem christlichen Lied. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Versagt, schon wieder versagt. Wow, Anbetung nenne ich das. Lasst uns erstmal richtig unter die Nase reiben, was für Loser wir sind, wie schlecht wir sind. Aber irgendwie ist das oft immer noch unser christliches Denken. So dieses Denken, ich muss performen für Gott, es muss laufen für Gott. Wenn sich gerade keine Leute bekehren, meine Schuld. Ich habe nicht genug evangelisiert. Ich war kein Licht, das hell genug ist. Und weißt du, dieser Druck, wir glauben oft, dass dieser Druck uns Gott ähnlicher machen wird, aber das stimmt nicht. Das Einzige, was uns Gott ähnlicher macht, was uns Jesus ähnlicher macht, steht hier in 2. Korinther 3. In sein Wort zu schauen. Und seine Herrlichkeit zu erkennen und verwandelt zu werden. Und weißt du, dieser Vers, ich liebe ihn so sehr, weil er sagt eine Sache ganz klar. Was dein Job ist und was dein Job nicht ist. Deine Verwandlung, Jesus ähnlicher, du entscheidest nicht über diese Verwandlung. Es liegt leider nicht in deiner Kraft zu entscheiden, ich werde jetzt genau gleich sein wie Jesus. Du kannst das nicht, ich kann das nicht. Unser Job ist es, in sein Wort zu schauen und ihn anzuschauen. Das ist das Verb oder das Prädikat, das mir zugeteilt ist. Ja, das ist mein Job. Die Verwandlung, die liegt beim Heiligen Geist. Das liegt nicht bei mir. Ich kann ihn anschauen, ich kann seine Herrlichkeit bewundern, ich kann seine Schönheit sehen, so viel ich nur kann. Ja, das kann ich machen. Ich kann Bibel lesen, ich kann Zeit mit ihm verbringen, ich kann stille Zeit haben, ich kann all das tun. Aber das entscheidet nicht darüber, in welchem Maß ich verwandelt werde. Bin ich jetzt morgen direkt da oben, genau gleich wie Jesus, voller Herrlichkeit? Das liegt nicht bei mir. Die Verwandlung macht der Heilige Geist. Ich will den Vers nochmal mit euch lesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie, wenn wir das im Kontext betrachten, weil er hat davor von der Tora geschrieben und gesprochen. Das heißt, da hat er gesagt, die haben wir angeschaut mit verhülltem Gesicht. Und jetzt sagt er, das, was wir jetzt sehen, wenn wir Jesus anschauen, das ist mit unverhülltem Gesicht. Und wir sehen das wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Da steht nicht, und wir gestalten unser Wesen um. Da steht, unser Wesen wird umgestaltet. Und das macht einen großen Unterschied. Weil wenn ich glaube, ich kann mich besser machen, dann erwarte ich das natürlich von mir. Ich probiere das. Und ich werde immer wieder merken, ich schaffe das nicht. Ich probiere, freundlicher zu sein. Ich probiere, langmütiger zu sein, geduldiger zu sein. Ich probiere das alles. Ja, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich bin verliebt in ihn. Ich liebe alles, wer er ist. Natürlich möchte ich sein wie er. Und trotzdem kann ich mir das nicht aussuchen, sondern ich muss verwandelt werden. Und wisst ihr, ich finde es auch so schön, dieser Vers. Wir sehen wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Jetzt ist es aber so, wenn wir an Spiegel denken, denken wir an unsere richtig schönen Spiegel, ja, die so klar sind. Es gibt jetzt sogar schon 3D-Spiegel, ja, da siehst du dich dann nicht nur zweidimensional, sondern dreidimensional, also so wie andere Menschen dich theoretisch sehen. Aber damals waren Spiegel nicht so. Wir waren vor ein paar Jahren meiner Jugend und ein paar Schwestern von mir in Griechenland und in Korinth. Und da konnten wir im Museum eine Führung machen durch das antike Korinth. Und da haben sie solche Spiegel auch gefunden, ausgegraben. Natürlich, das ist ein Highlight, weil Korinth, Korinther und so weiter. Aber das ist die Art von Spiegel, die die Leute damals kannten. Und ihr kennt bestimmt so Messinggeschirr. Das ist die Art von Spiegel, die die Leute damals hatten. Wenn du so einen Messinglöffel mal nimmst und dich anschaust, dann weißt du ungefähr, wie die Leute damals Spiegel verstanden haben. Das war nicht aus Glas, das war kein echtes Spiegeln. Spiegeln konnte man nur in Wasser oder in diesen Spiegeln, die damals Hightech waren und unglaublich nur für Reiche. Aber man hat sich kaum darin gesehen. Kaum. Und ich finde es so unglaublich. Trotzdem sagt Paulus hier, weißt du was? Ja, wir sehen die Herrlichkeit Gottes, aber es ist wie in diesem Spiegel. Du siehst nicht alles auf einmal. Das ist ja auch das Schöne daran, wenn du mit 100 Christen redest, lernst du 100-mal einen verschiedenen Jesus kennen. Jeder hat was anderes von ihm gesehen. Der eine, der hat diese Gnade gesehen. So extrem, redet nur von Gnade. Ja, es ist ein solcher Spiegel. Wir sehen einen Teil von der Herrlichkeit Gottes. Wir würden alles natürlich nicht verkraften. Und trotzdem, immer wieder offenbart uns Gott einen anderen Teil von sich. Dann redest du mit einem anderen Christen und er hat es mit der Gerechtigkeit des Herrn. Gott ist so gerecht, er ist so rein, er ist so heilig, er ist so gerecht. Und man denkt immer wieder so, oh Gott, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie kann das denn sein? Jeder hat so einen anderen Fokus. Aber genau das ist es, ja. Gott offenbart jedem von uns etwas anderes, wenn wir in sein Wort schauen, wenn wir ihn anschauen. Und das ist in Ordnung, weil er wird dir das offenbaren, wie er sich dir offenbaren möchte. Weißt du, manche Menschen, die brauchen einfach einen liebenden Vater. Die brauchen das in Gott und er hat kein Problem damit, es ihnen zu zeigen. Manche Menschen, die brauchen einen Freund. Und Gott hat kein Problem damit, unser Freund zu sein. Aber genauso wie er sich uns offenbart, genauso werden wir verwandelt. Und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber was ist zwischendrin? Was ist hier? Wenn mein Gewissen und vielleicht sogar auch meine Umwelt, ja, mir sagen wollen, es geht gerade den Bach runter. Also du warst schon mal geduldiger. Also du hast auch schon mal eine bessere Sprache verwendet, ja. Also sagen Christen ja eigentlich nicht, ja. Und dann sind wir hier. Aber weißt du was? Jesus ist nicht dafür gestorben, für uns nur an diesen Punkten hier. Das ist nicht der einzige Punkt, für den Jesus sein Blut gegeben hat. Weißt du was? Du bist hier errettet. Hier hat Gott Gnade für dich. Hier hat Gott Gnade für dich. Aber hier auch. Du bist komplett in seiner Gnade und vollkommen geliebt hier, aber auch hier. Gott sieht dich als perfekt an durch das Blut seines Sohnes. Hier, aber auch hier. Und das ist der Fokus, den wir brauchen. Wir brauchen nicht den Fokus darauf, oh ja, es lief schon mal besser. Weißt du was? Ja, es lief schon mal besser. Kann gut sein. Ja, es gab schon bessere Tage. Ja, es gab schon Momente, wo du aufgewacht bist und dein erster Gedanke war Gott und du dachtest, wow, Gott, also oh, ich hatte gerade einen Traum und ich glaube, diese und diese Bibelstelle, die habe ich ganz falsch verstanden. Unglaublich, wunderschön, dass es so Momente gibt. Und trotzdem, auch wenn es schlechter wird, du bist nicht mehr da, wo du mal warst. Du wirst nie wieder dort sein, wo du warst. Du wirst für immer an einem herrlicheren Ort sein, weil Gott dich dahin verwandelt hat. Und es darf auch mal runtergehen. Es darf. Weil Gott möchte der Gott der Hoffnung für dich sein. Er möchte, dass auch hier, dass du ganz genau weißt, ist egal, selbst wenn es sogar bis hier heruntergeht, es wird wieder steigen. Ich weiß, mein Gott hat Hoffnung. Und ich finde das so interessant, jetzt gefühlt ist ja jeder irgendwie in den Kryptomarkt investiert, gell, so die ganze Jugend von heute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen und so weiter. Aber jeder Mensch, mit dem ich rede, der irgendwie sich investiert in Aktien oder Krypto oder was weiß ich, hey, da kann das runtergehen, so viel es möchte. Die sagen mir, es wird wieder hochgehen. Ist ganz egal, es wird wieder hochgehen. Und die sagen das so ernst, weil sie das glauben, weil sie überzeugt sind. Und ich habe keinen Grund von meinem Gott Schlechteres zu erwarten als diese Menschen vom Aktienmarkt. Bis hierher hat Gott sich als treu erwiesen. Und es gab viele Tiefs. Es gab so viele Krisen. Und trotzdem, Gott hat mich immer wieder da rausgeholt. Und vielleicht gibt es noch hunderte Krisen. Ich werde nie wieder dort sein, wo ich am Anfang war. Nie wieder. Und wisst ihr, was den Unterschied macht? Der Unterschied zwischen hier und hier ist die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe. Dass ich ihn kennenlernen konnte in dieser Zeit. Das Maß an Herrlichkeit, das er mir in diesen Jahren offenbart hat, wo es viele Hochs gab und viele Tiefs, das ist das, was den Unterschied macht zwischen damals und heute. Egal, ob es oben ist oder ob es unten ist, ich weiß, er ist treu. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, wir kennen alle den Bibelvers in Offenbarung, wo Gott sagen wird, gut gemacht, mein treuer Diener, komm, hab Anteil an meiner Herrlichkeit. Wir kennen diesen Bibelvers. Und trotzdem denke ich immer wieder, weil wisst ihr, wir Christen, wir werden eines Tages so schockiert sein, wenn wir diese Worte tatsächlich hören. Stell dir das mal vor, also mal dir das mal bildlich aus, du bist im Reich Gottes angekommen, egal was war, es ist vorbei, du stehst vor seinem Thron und er sagt, gut gemacht, mein treuer Diener, komm, hab Teil mit mir an meinem Reich, an meiner Herrlichkeit, an diesem Fest. Ganz ehrlich, jahrelang konnte ich mir das nicht einmal vorstellen, weil ich dachte, nee. Also ich diene ihm ja gerne und ich diene ihm auch länger. Es ist so witzig, wenn ich das sage. Wisst ihr, in diesem Raum bin ich ziemlich jung. Normalerweise ist das Verhältnis ein bisschen anders. Deshalb, wenn ich hier sage länger, dann ist es fast lächerlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Für mich ist das lang. Ihr habt länger gedient, ich weiß. Aber trotzdem, für mich, mehr als die Hälfte meines Lebens, diene ich ihm. Und trotzdem, diese Worte mir vorzustellen, gut gemacht, meine treue Dienerin, hat mich jahrelang wirklich auf die Seite geschmissen, weil ich dachte, okay, da muss ich erst noch hinkommen. Da muss ich erst noch hinkommen, dass ich wirklich das glaube, dass Gott das über mich denkt, dass er das sagt. Aber weißt du was? Wir werden niemals an den Punkt kommen, wo unser Dienst in unseren Augen so perfekt ist und so rein und so toll, dass wir diese Worte verdienen. Weil wir glauben, das hat mit unserem Erfolg zu tun. Weil wir glauben, ja Gott, wenn ich predige und alle Menschen so berührt werden von dir, dass es ihr Leben für immer verändert, dann habe ich diese Worte verdient. Es ist traurig, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Gott redet zu jedem, aber nicht zu jedem am gleichen Tag und nicht zu jedem in der gleichen Stunde. Er redet zu jedem, aber wird nicht zu jedem durch mich reden. Und trotzdem weiß ich, ich werde zu ihm kommen, ich werde diese Worte hören. Und weißt du was, selbst wenn heute der letzte Tag sein sollte, weiß ich, ich werde diese Worte hören. Und wäre dieser Tag schon vor 3 Wochen gewesen, hätte ich diese Worte gehört. Und das ist so wichtig, dass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, mein Gott ist stolz auf mich. Ja, hey, es läuft gut, es läuft schlecht. Ich sehe Erfolge, ich sehe keine Erfolge. Ich lese viel Bibel, ich lese wenig Bibel. Und trotzdem zu wissen, zu jedem Zeitpunkt, Gottes Worte über mich sind gut gemacht, mein treuer Diener. Ja, du gibst alles, was du kannst. Ich finde es so faszinierend, wie in der Bibel immer wieder steht, wie Gott Menschen begegnet ist, weil es auf so unterschiedliche Weisen war. Wenn wir im Alten Testament lesen, war es bei den Männern meistens so, dass sie auf irgendeinem Berg waren und geopfert haben und dort Gott begegnet sind. Ja? Die konnten sich das nehmen, einfach mal wegzugehen, die Zeit mit Gott, die Stille, bisschen fasten, bisschen alleine sein und oh, Gott redet, wunderschön. Hey, aber wenn du zum Beispiel im Neuen Testament schaust, wo Jesus Frauen begegnet, die waren nicht am Fasten, die waren gerade nicht oder sehr selten im Tempel, haben gerade gedient. Die meisten waren mitten in der Arbeit von irgendwas, haben Wasser geholt, haben ihren Kram erledigt, haben auf irgendwelche Leute aufgepasst. Und weißt du, warum Gott ihnen da begegnet? Weil wir können uns das nicht immer aussuchen. Jesus hat nicht gesagt, ah, Frau am Brunnen, bei dir sieht es gerade schlecht aus. Ich kann dir nicht begegnen, weil du bist nicht im Tempel. Du bist heute leider nicht fasten gewesen oder hast doch nicht die Rituale eingehalten. Heute begegne ich dir nicht, weil du bist leider hier. Und genau das macht er mit uns auch nicht. Trotzdem haben wir an uns die Erwartung, es muss immer gut laufen. Wenn ich nicht meine 5 Seiten gelesen habe heute, dann schlecht. Zum Glück kommt Jesus heute noch nicht wieder. Er ist bis jetzt nicht wiedergekommen, ich habe noch Zeit. Aber genau diese Erwartung hat Gott an uns nicht. Weil er wird uns da begegnen, wo wir sind. Und ja, er sieht unser Herz. Ja, er weiß, du möchtest mehr von ihm. Er weiß, du hast Hunger und Durst nach ihm. Du willst ihm begegnen. Hey, ja, und wenn dein Kind die ganze Nacht krank war und du nicht die Möglichkeit hattest, früher aufzustehen, um jetzt noch ein bisschen Bibel zu lesen und Bibelstudium zu betreiben. Er sieht das. Er weiß das. Und das finde ich so wunderschön an ihm. Er ist der Gott unserer Hochs und der Gott unserer Tiefs. Und trotzdem gibt es diese Verwandlung in meinem Leben und in deinem Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen, das ist das Ende der Predigt. Und ja, ich weiß nicht, wenn wir noch Lobpreis haben, Abschlussgebet, Lobpreis? Du nickst bei beidem? Okay, gut. Lobpreis und Abschlussgebet hört sich doch gut an. Super. Amen.